D-Radio Wissen. Eine Stunde Liebe. Der Podcast.
Es ist das Land der unbegrenzten Möglichkeiten. Die USA, der Staat, aber auch mit der größten Sexindustrie der Welt. Das Land der Spring Breaks. Und gleichzeitig das Land, wo es ein Wert für einige ist, jungfräulich in die Ehe zu gehen, über Sexualität nicht geredet wird. Und an der Highschool geht natürlich gar nichts.
Offiziell natürlich nicht, ne? Aber ganz ehrlich, also hinterm Rücken wird, das ist das sehr großes Thema. Ja? Also, aber was Verdorbenheit angeht, das ist schon enorm. Also da haben die ganz andere Vorstellungen als hier.
Sagt der ehemalige Austauschschüler Eike. Von ihm gleich mehr. Der amerikanische Widerspruch im Umgang mit Sexualität und woher das Ganze vielleicht auch kommt. Das ist Thema in dieser einen Stunde Liebe. Hier erfahrt ihr alles, was ihr als Austauschschüler, Studentin oder auch einfach für den Urlaub wissen müsst. Und ich bin Till Opitz. Danke fürs Einschalten.
D-Radio Wissen.
Eine Stunde Liebe. Wir schauen heute in das Geburtsland der Dating-App Tinder. Wer als Austauschschüler oder Studentin in den Staaten war, der weiß, dass die US-Amerikaner im Umgang mit Sexualität doch ein bisschen anders ticken als die meisten Europäer. Die Erfahrung hat auch Eike gemacht, den ich für diese Sendung getroffen habe.
Ich war 17, beziehungsweise knapp 17 gerade geworden und war in Charleston, West Virginia, in einer Gastfamilie untergebracht, die mir sehr entgegenkam, also eine mittelständische Familie, ja, soweit.
Da gab es dann so eine Liebesgeschichte, die sich entwickelt hat. Was ist dann passiert in West Virginia?
Ja, gut, also ich kam da an und war noch relativ grün hinter den Ohren, muss ich dazu sagen. Und habe dann meine Gastschwester als erste eigentlich kennengelernt vor Ort, weil Highschool lief noch nicht und habe erstmal viel Zeit auch in der Familie verbracht. Ich schien ihr gefallen zu haben und sie hat sich dann so ein bisschen, ja, ich würde jetzt aus Nachblicken würde ich sagen, sich so ein bisschen auf mich gestürzt und mich doch sehr vereinnahmt und ja, ich war dann ganz angetan und wir haben dann so zueinander gefunden. Sie war erstmal 19 und gerade auf dem Sprung ins College, was für mich natürlich insofern schwierig war, als wir uns zu Anfang, ja, ich sag mal, ineinander verguckt haben, muss man schon sagen, dass sie dann eben auch relativ schnell die Stadt verlassen hat. Und insofern hatten wir daraufhin auch eine Fernbeziehung. Allerdings, so richtig fern war es nicht. Es war zwar 3 Stunden weg, aber in den USA ist das ja nichts. Ne? Also die Wege waren doch häufig und oft.
Und du hast im Vorgespräch mir schon gesagt, das ist in den USA, ist dein Eindruck gewesen, eher so, dass die Mädels die Typen aussuchen?
Also da muss man natürlich ein bisschen vorsichtig sein, aber ich bin der Meinung, die meisten Mädels werden in Familien so erzogen, dass sie ja dem männlichen Geschlecht gefallen sollen. Also es ist schon so, dass extrem um die Männergunst geworben wird, in welcher Form auch immer. Das sind teilweise einfach nur ein Hintern wackeln oder ein Augenaufschlag oder so, was einem hier so klassischerweise eigentlich selten passiert, würde ich sagen. Und dementsprechend würde ich sagen, ganz klar, dass die Mädels eher die Männer aussuchen und die verführen auch.
Und wenn du es nochmal vergleichst, so Europa oder Deutschland im Speziellen und Amerika, was eben so Kennenlernen, Dating von Männern und Frauen angeht, sind dir da noch Unterschiede aufgefallen?
Ja, also gibt es sehr viele. Also ich meine, es fängt damit an, dass man, wenn man auf ein Date geht, in den USA ist es häufig so, ja, dann geht man erstmal zusammen ins Kino oder sowas. Ich meine, das tut man hier ja auch, ist ja nicht jetzt so voll von Hand zu weisen. Aber an und für sich, glaube ich, beschäftigt man sich hier. Ich denke eher, dass man sich doch miteinander auseinandersetzt. Und das ist da gar nicht unbedingt so. Darüber hinaus ist es natürlich so, wenn man jemanden daten will, gerade eben als Kerl ein Mädel, dann ist es häufig so, dass man bei dem Mädel erstmal vorsprechen muss, also beziehungsweise bei der Familie, beim Oberhaupt, dem Vater in den meisten Fällen. Und häufig ist es dann auch so, dass wenn man sie dann abholt beispielsweise, dass man dann erstmal warten gelassen wird von ihr, also sie ist noch nicht fertig, wenn man sie abholen möchte, und sich erstmal mit den Eltern zusammensetzen darf. Und natürlich wird man da so ein bisschen durchleuchtet, ne, ein bisschen gefragt, was machst du denn, wo kommst du denn her, wer bist du, so. Ne? Das sind, denke ich mal, so ganz grundlegende Unterschiede. Darüber hinaus ist auch noch so, dass bei jedem Date eigentlich erwartet wird von der Frau, dass sie von dem Mann eingeladen wird. Also es ist immer so, es gibt zwar die Form eines sogenannten Dutch Datings, das heißt also, dass man das jeder selber bezahlt, aber in den meisten Fällen muss man für den gesamten Abend gerade stehen.
Und über Sex wird gar nicht geredet, ist das richtig?
Naja, ich sag mal, wenn man offiziell sagt, natürlich nicht, ne? Aber ganz ehrlich, also hinterm Rücken wird, das ist das sehr großes Thema. Ja? Also hier wird relativ offen damit umgegangen mit Sexualität. Und da ist es halt so, also nach außen hin wird da überhaupt nichts kommuniziert. Wenn man gesagt, nee, ich bin Virgin, ja, also Jungfrau und ich lasse nicht vor der Ehe jemanden ran oder sowas. Und in den meisten Fällen ist das totaler Humbug. Ja, also da wird, ich weiß nicht, ob ich das jetzt sagen kann, auf gut Deutsch gepimpert, was das Zeug hält. Ja, also, ne, also ich habe auch unter anderem bei meiner Gastschwester, die dann in einem in einer WG gewohnt hat, war unter anderem ein Mädel dabei, also es waren 6 Mädels und ein Mädel war dabei, die ist mit 12 schon mal schwanger gewesen. Also kann man sich durchaus vorstellen, das war nicht so das Anormale.
Eike über seine Zeit als Austauschschüler aus Deutschland in West Virginia. Männer und Frauen kennenlernen, Dating, der Umgang mit Sexualität, der läuft in den USA häufig etwas anders als bei uns in Europa. Martina Butler ist unsere USA-Korrespondentin, hat lange in New York gewohnt, arbeitet und lebt jetzt in Washington. Wie läuft das Kennenlernen von Männern und Frauen auf amerikanisch, also an der Highschool oder an der Uni?
Also sie lernen sich eigentlich relativ normal kennen, aber also irgendwo in der Schule, an der Uni, wo man sich halt so trifft über Freunde. Aber zum Beispiel ist sowas wie der Highschool-Prom, also der Abschlussball, ist immer ein guter Moment, um dann vielleicht doch mal die Frau einzuladen, die man immer schon mal kennenlernen wollte. Also da wird inzwischen auch ein richtig großer Hype drum gemacht. Wenn man so eine Einladung machen will, dann muss das richtig was hermachen. Also da werden teilweise irgendwie in der Schule Durchsagen gemacht, damit man die Frau, die man dann mitnehmen will, eben einladen kann, offiziell über den Schullautsprecher. Oder einer hat auch schon mal Trikots machen lassen. Andere geben richtig viel Geld aus. Die buchen sich dann so Flieger, an denen hinten dran dann so ein Schild hängt und das flattert dann im Wind, willst du mit mir zum Abschlussball gehen? Also die legen sich schon ins Zeug, wenn sie irgendwie die Frau ihres Herzens mal so richtig beeindrucken wollen. Aber wenn es ernst wird, also wenn es nicht mehr irgendwie so, ich sag mal alles, hey, das ist so der First Crush, also so die erste Liebe, sondern wenn es wirklich ernst wird, dann ist es überraschend in Amerika, wie groß doch die Rolle auch ist, dann doch in diesem großen Land von der, ich sag mal, der Gesellschaft, dem gesellschaftlichen Kreis, dem religiösen Kreis, in dem du eben groß geworden bist. Also ich habe zum Beispiel Leute kennengelernt, da war er Moslem und sie war sehr katholisch, italienischer Hintergrund. Und als es dann ernst wurde oder ernster zu drohen werde, ernster drohte zu werden, da hat sie dann gesagt, naja, also so richtig Marrying Material, also jemand, den man heiraten kann, ist er ja nicht, weil wir können ja nicht gleich taufen. Das wäre für mich aber aus Glaubensgründen wichtig, weil eben mein Kind ja sonst in die Hölle kommen könnte, wenn es nicht gleich getauft ist. Und das sind so Sachen, da merkt man, da sind dann diese Unterschiede, zum Beispiel in religiösen Gruppen doch sehr wichtig oder auch in kulturellen Gruppen, dass dann, wenn es ernst wird, zum Beispiel die Leute auf so Portale wie JDate. Das ist ein Portal, wo sich zum Beispiel Leute, die eben dem jüdischen Glauben angehören, treffen oder Leute, die sagen, ich habe einen Background aus Indien, die dann eben zum Beispiel dezidiert auf Internetportale gehen, wo man eben Leute trifft, die den gleichen kulturellen Background haben, die auch die gleichen Werte im Endeffekt haben, grob so plus minus, mit denen man selber groß geworden ist in seiner Familie.
Schauen wir mal so ein bisschen so an das erste Kennenlernen, wenn man so um die 20 ist, an der Highschool oder dann eben auch schon an der Uni. Wie ist eigentlich so der Umgang mit Sexualität im Allgemeinen? Läuft das Dating von jungen Menschen einfach erstmal so wie hier bei uns oder ist es tatsächlich so, wie man vielleicht so ein bisschen schon mal gehört hat, dass über Sex Mann oder Frau eigentlich gar nicht redet?
Na, aber so über Sex reden, ganz schwierig. Man muss sagen, es hat sich viel getan. So Sexualkundeunterricht in den Schulen ist schon deutlich verbreiteter, aber dann kommt schon zum Beispiel schon mal das Problem, was sage ich überhaupt? Was kann ich ansprechen? Was kann ich nicht ansprechen? Wo wird es eventuell dann auch für einen so, dass man schon rot anläuft? Und die Grenze verläuft halt hier in Amerika in der Regel deutlich weiter vorne, als wir das zum Beispiel in Europa kennen. Und wenn es zum Beispiel um das Stichwort Verhütung geht, das ist hier auch einfach teilweise eine Frage, dass man sich fragt, wer bezahlt das überhaupt? Weil manchmal, man muss mal gucken, also ich habe jetzt gerade gehört von jemandem, der hat gesagt, ja, ich habe das für meine Kinder eben bezahlt, weil die konnten sich es eben nicht leisten, in die Drogerie zu gehen. Und das ist jetzt nicht irgendwie, wir reden jetzt nicht über Leute, die kein Einkommen haben, sondern Leute aus der Mittelschicht, die ganz normales Einkommen haben, wo aber dann eben zum Beispiel eine Packung Kondome mit $10 natürlich richtig zu Buche schlägt. Und dann eben die Eltern auch mal mit einspringen und sagen, das zahlen wir dann in Eigeninteresse, damit wir nicht bald Oma und Opa sind. Aber das sind dann teilweise schon so die ganz praktischen Grenzen, an die man hier halt auch stößt.
Mhm. Und jetzt das normale Dating, läuft es auch so, dass man sagt, hey Ned, lass mal einen Kaffee trinken gehen. Gibt es so bestimmte Dating-Rules?
Also du kannst natürlich Kaffee trinken gehen und natürlich auch gerne erstmal irgendwie mit ein paar Kommilitonen dann zusammensetzen. Gern genommen sind Sportveranstaltungen in den USA. Also man geht gerne zusammen irgendwie zum Highschool-Football oder irgendwie sowas. Das ist so ein klassisches Feld, wo man dann eben zum Beispiel sein erstes Date hin ausführt. Das Problem ist natürlich auch, wohin soll man sonst gehen? Denn ich sag mal, erstes Date vielleicht so 16, 17, vielleicht auch schon ein bisschen früher, je nachdem. Und da kommt man ja hier in keine Kneipe rein, weil in den Kneipen Alkohol ausgeschenkt wird und Alkohol gibt es halt erst ab 21. Also wo soll ich hingehen? Und damit ist natürlich der Raum, wo man einfach mal locker jemanden kennenlernen kann. Ich sitze in der Kneipe bei einem Bierchen zusammen. Das geht halt einfach in den USA nicht, weil die Leute einfach in dem Alter noch gar kein Bier trinken dürfen.
Wir haben dann von vielen Austauschschülerinnen und Schülern gehört, da ist dann tatsächlich so der erste sexuelle Kontakt auf dem Parkplatz irgendwo in der Walachei. Das ist dann also nicht nur Klischee, sondern das ist dann zwangsläufig so.
Ja, weil übernachten, dass man seinen Freund bei sich übernachten lässt, geht eigentlich bei den meisten Amerikanern gar nicht. Dass also jemand sagt, ich lasse meinen Freund oder ich lasse meine Freundin hier übernachten, wenn die 16, 17 sind, was man ja in Deutschland durchaus kennt, dass da eben Eltern sagen, ja klar, kann der hier übernachten oder kann die hier übernachten. Das gibt's hier in der Regel eigentlich nicht. Ich habe mich mit einer 16-Jährigen unterhalten, die hat gesagt, nee, also nach Hause nie, nie und nimmer. Da habe ich gesagt, naja, aber sind wir mal ganz ehrlich, es passiert ja trotzdem was. Dann war so ein bisschen Schweigen im Walde, aber natürlich passiert was. Hat sie dann auch gesagt, das dann eben eher irgendwie im Auto oder irgendwo, wo man dann eben nicht zu Hause ist.
Martina Butler über den Umgang mit dem ersten Sex in den USA und wir reden gleich weiter. In Deutschland können Jugendliche ab 14 Sex haben, gelten als sexuell mündig, sofern der Sex freiwillig geschieht und die Jugendlichen die Tragweite ihres Handelns überblicken können. So die Gesetzeslage also bei uns. Ganz anders ist das in den USA. Korrespondentin Martina Butler in Washington. Wo liegt das Schutzalter denn in den USA?
Das ist von Staat zu Staat unterschiedlich. Ich habe ein ganz extremes Beispiel jetzt gerade selbst kennengelernt. Das ist Florida. Da sind die Gesetze so, dass wenn man Sex mit jemandem hat, der underage ist, also unter 18 ist und man selbst ist älter, dann wird man offiziell Sex Offender. Also man ist dann Sexualstraftäter. Ob ich selber 18 bin und derjenige ist nur, ich sage mal, 2-3 Monate jünger als ich, spielt dabei keine Rolle. Auch wenn jemand 17 oder 16 ist, wenn derjenige, mit dem er eben Geschlechtsverkehr hat, jünger ist, ist das womöglich ein Sexoffender danach. Also sprich, der Ältere ist dann eben, wird eben nach dem Gesetz als Sexualstraftäter eingestuft. Und ich habe da Leute kennengelernt, die haben eben eine Gefängnisstrafe hinter sich oder sind jetzt auf Bewährung. Zum Teil haben die noch nicht mal Sex gehabt mit jemandem, sondern haben anzügliche E-Mails geschrieben oder also Sexting wie, oder als SMS, die eben anzüglich sind oder haben Bilder oben ohne verschickt hat. Das ist alles etwas, was zum Beispiel in Florida schon als eine Straftat gewertet wird. Und sobald es einen Ankläger gibt oder das bekannt wird und man eben das meldet, sind das Leute, die in einem Register landen. Wenn man deren Namen googelt, wird man sein Leben lang diese Leute wird man im online finden. Man könnte also dann sozusagen deinen oder meinen Namen googeln. Wenn wir auf dieser Liste wären, würde man eben unsere Namen unser Leben lang dort finden. Für die ist es auch ganz schwer, überhaupt wieder Fuß zu fassen in der Gesellschaft.
Das heißt eigentlich, dass ja auch jugendliche Sexualität, ja, man muss es so sagen, kriminalisiert wird in Teilen.
Ja, absolut. Ich habe einen getroffen, der ist jetzt 19, der steht jetzt schon auf dieser Liste, der wird bei jeder Jobbewerbung, die er macht, wird er das sagen müssen, wird er sich vorstellen, wird sagen, ich stehe da drauf. Die haben auch mir ganz klar gesagt, zum Beispiel jemanden kennenzulernen, wenn man da eben auf dieser Liste steht. Wann sagst du da jemandem übrigens, ich stehe auf dieser Liste? Die haben sich irgendwie in der Kneipe getroffen. Und dann haben die gesagt, ja, was hast du eigentlich gemacht nach deinem Uni-Abschluss? Und ja, was sagst du da? Also der wusste überhaupt nicht, weil er sagt, ich will ja auch nicht gleich mich ins Auskegeln, aber ich will es auch nicht zu spät erzählen, weil dann heißt es, warum hast du kein Vertrauen, warum hast du es mir nicht gesagt? Also das sind durchaus so Hindernisse, die für die dann eben auch im weiteren Leben immer wieder sich stellen. Die Frage, wann sage ich es, wann erzähle ich es? Weil es steht auch in ihrem Führerschein. Jeder Polizist, der sie jemals auf der Straße anhält und ihren Führerschein in der Hand hält, sieht auf den ersten Blick, das ist ein Sexualstraftäter. Sexualstraftäter heißt da, wie gesagt, womöglich, dass man Sex hatte mit jemandem, der unter 18 ist, 17, 16, auch wenn man selber vielleicht gerade mal ein halbes Jahr älter ist.
Mhm. Trotzdem ist es so, dass zum Beispiel die meisten Dating-Apps aus den USA kommen. Tinder ist so die bekannteste, sehr, sehr erfolgreich in den Staaten, inzwischen auch in Europa. Das heißt, es muss ja trotzdem einen riesigen Datingmarkt geben und der findet trotzdem statt.
Absolut. Tinder ist zum Beispiel genau das Beispiel, dass diese Prüderie natürlich auch, die hier ja in weiten Teilen herrscht, oder auch diese Religiosität, dass die natürlich auch ins absolute Gegenteil umschlagen kann. Und das ist dann zum Beispiel eben auch Tinder, beziehungsweise das ist jetzt etwas, das ist hier sehr offen, war jetzt gerade letzte Woche wieder ein Artikel hier in Washington in einer Zeitung, wo einfach Leute gesagt haben, ja, ganz ehrlich, ehe ich dann mich scheiden lasse, sage ich meinem Mann doch lieber, dass mir das alles ein bisschen langweilig mit ihm geworden ist, dass ich ihn aber immer noch liebe, aber halt nebenher gerne noch 2, 3 andere Beziehungen hätte und damit offen umgehe. Also das ist durchaus üblich und ist nicht nur eine junge Zielgruppe, sondern vor allem eben auch Leute, die verheiratet sind und sagen, ach, da bringe ich mal wieder ein bisschen Pfeffer in meine Ehe rein.
Das heißt einerseits offene Beziehungen und ich habe eben nochmal nachgeschaut, die weltweit größte Sexindustrie, also New York Times Magazine, das hat mal geschätzt, 10 bis 14 Milliarden US-Dollar werden jedes Jahr jährlich umgesetzt in der Sexindustrie. Wie passt das alles zusammen? Man hat einerseits wirklich doch eine gewisse Prüderie, es gibt sogar eine Bewegung, kein Sex vor der Ehe, es gibt auch Ablehnung der Gleichstellung von Lesben und Schwule, es gibt sehr hohe Ablehnung von Abtreibungen und dann aber eben wirklich diese extreme Offenheit. Wie erklärst du dir das?
Da kann ich nur sagen, die einzige Antwort darauf ist, sind die Vereinigten Staaten von Amerika. Weil okay. Die sind einfach, es ist einfach ein so großes Land, dass man halt nicht sagen kann, hier sind sie alle, das sind über 300 Millionen Menschen, die sind halt nun mal alle nicht über einen Kamm zu scheren. Und man darf halt nie vergessen, wie groß dieses Land ist, wie unterschiedlich dieses Land ist, dass vor allem die Mehrheit der Menschen in der Mitte wohnt, dass es hier so etwas gibt wie den Bible Belt, also den Bibelgürtel, wo Glauben auch sehr, sehr wichtig ist. Man merkt es ja, die Tea Party-Bewegung speist sich ja politisch aus diesen konservativen Richtungen auch, die auch zum Beispiel gegen Abtreibung sind, die sich da sehr vehement äußern. Und es gibt zum Beispiel auch sowas wie Purity Balls. Das ist organisiert hier in den USA, sind das im Endeffekt Veranstaltungen, wo die Tochter sich meistens, naja, fast brautkleidähnlich anzieht und mit ihrem Vater schick im Anzug essen geht, die gehen tanzen und am Ende dieses Abends steht ein Versprechen, was die Tochter dem Vater gibt, dass sie jungfräulich bleibt und der Vater verspricht, ihre Jungfräulichkeit so gut wie möglich zu schützen. Das ist hier etwas, was man feiert. Ich sage nicht, dass jeder das feiert und es gibt das genaue Gegenteil, genau das, was du gesagt hast. Es gibt die Pornoindustrie, es gibt natürlich die Beispiele, wo es extrem über die Grenzen schlägt, aber das ist dann im Endeffekt genau das Pendel, was zur anderen Seite ausschlägt.
Berühmt-berüchtigt sind ja auch die Spring Breaks, die kennt man inzwischen auch hier, wo junge Menschen mit Alkohol, Drogen, Sex sehr freizügig am Strand feiern. Ist das dann der Deckel, der vom Kochtopf springt?
Absolut, absolut. Also ist so nach dem Motto, ich durfte es nicht, aber jetzt richtig. Und Spring Break ist genau das gegensätzliche Beispiel. Was ich halt so, ich sage mal, interessant finde, ist, dass da viele nach Florida gehen während der Spring Break. Und das ist nun genau der Staat, wo diese Gesetze, was Sexualstraftäter oder die Definition von was ist eine Straftat, so streng und so eng sind. Aber es ist genau der Deckel, der da hochspringt. Also ich kann es selber sagen, ich habe an einer Uni im Mittleren Westen für ein Jahr studiert. Und da war es so, es gibt hier viele, ich sage mal, in Häkchen Burschenschaften, die aber nicht im deutschen Sinne Burschenschaften sind. Die nennen sich Fraternities und Sororities, das gibt es also auch für Mädchen. Das sind im Endeffekt Studentengruppen, die sich zusammentun, die sich natürlich auch als Netzwerk verstehen für später. Und wenn man da Mitglied werden will, ist in der ersten Woche an der Uni immer eine Woche, die nennt sich Pledging. Also das ist so wie so ein Aufnahmeritual. Da laufen dann zum Beispiel die Mädels einen Tag lang mit Handtüchern auf dem Kopf über den Campus, wenn sie eben zu dieser Gruppe gehören wollen, die das jetzt gerade heute zur Aufgabe gemacht hat. Man fragt sich manchmal so als Außenstehender, okay, was war daran jetzt so spannend? Aber ich entsinne mich auch, dass eben eine Burschenschaft zum Beispiel als Aufnahmeritual gemacht hat, dass die Jungs 100 Frauen küssen mussten in der Woche. Wo man sich eigentlich als Europäer denkt, okay, wo ist jetzt das Besondere, das Ungewöhnliche, der Kick? Aber das ist für viele natürlich, hey, jetzt geht's los. Und man muss auch wissen,
das
gerade in den letzten Monaten. Und das ist das Riesenerlebnis und die Kehrseite davon ist, aber in den letzten Monaten sind sehr, sehr viele Studentinnen an die Öffentlichkeit gegangen und haben eben gesagt, sie sind zum Beispiel bei solchen Partys, bei Burschenschaften, wo auch viel Alkohol dann auf dem Campus fließt, auch das verboten unter 21, da wird dann mal richtig über die Stränge geschlagen. Da gibt es wohl viele Vergewaltigungen. Lange haben die Mädels nichts gesagt. Und in den letzten Monaten haben sich immer mehr Frauen zu Wort gemeldet und haben gesagt, guckt mal auf unseren Campus, guckt, was für eine Kultur wir da haben. Das ist kein Einzelfall, wenn sich da jemand meldet, sondern das ist durchaus ein Problem, was wir quer durchs Land haben.
Es gibt auch eine dunkle Seite der amerikanischen Sexualmoral. Vergewaltigungen sind ein Problem, über das so langsam auch öffentlich diskutiert wird. Danke für diese Hintergrundinformationen, Martina Butler. Über Sex redet man nicht in den USA. Zumindest redet man nicht öffentlich drüber. Das sollte man unbedingt wissen, bevor man hinfährt. Christian hat genau diese Erfahrung gemacht.
Ich bin Austauschschüler gewesen in Illinois. 11. Klasse, 6 Monate bin ich da gewesen und habe natürlich schon ziemlich schnell kapiert, ey, Land der unbegrenzten Möglichkeiten, aber wenn es ums Thema Sex geht, Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht. Es kam irgendwann im Matheunterricht, wurde mir ein Zettel zugesteckt von meiner Banknachbarin, darauf stand, do you jerk off? Und da dachte ich, hey, Vorsicht. Ich habe mich nämlich daran erinnert, ich habe das gelesen, einem Austauschschüler vor mir ist das passiert, der hat auf diese Frage nach Selbstbefriedigung mit Ja geantwortet, ganz ehrlich, und der war durch. Ja? Also es haben sich alle über ihn lustig gemacht und ich habe gedacht, okay, jetzt kommt die Situation wieder, wie gehst du damit um? Ich habe mich doof gestellt. Ich habe einfach so getan, als hätte ich die Frage nicht verstanden. Habe den Zettel wieder zurückgegeben und gesagt, ah, I don't know what you mean. Und dann kam der nächste Zettel drüber, durchgestrichen, do you wank? Da habe ich mich auch doof gestellt und so kam ich raus aus der Nummer und wurde nicht zum ganzen Spottgespräch in der Highschool.
Christian hat sich als Austauschschüler geschickt um das Thema Selbstbefriedigung drumherum gemogelt. Und ihr hört eine Stunde Liebe über die USA, die Liebe und den Sex. Der Mittlere Westen, das amerikanische Herzland, das ist eher konservativ, traditionell und religiös geprägt. Dort leben zahlenmäßig die meisten Amis, haben wir eben von unserer Korrespondentin Martina Butler gehört. Aber es gibt auch ein ganz anderes Amerika, ein städtisches, zum Beispiel die US-Metropolen New York, Los Angeles oder San Francisco. Sie stehen für ein liberales Leben, auch sexuell liberal. Hannah Ender, die hat viele Jahre in L.A. und San Francisco an der Westküste gelebt und ist gerade aus L.A. zurück. Welchen Eindruck hast du denn da gewonnen?
Ja, also ich kann natürlich wirklich nur für L.A. und San Francisco sprechen, weil ich da mich am meisten rumtummel. Also was mein Eindruck ist, dass sich zum Beispiel besonders in San Francisco und L.A. Bisexualität sehr, sehr viel häufiger begegnet bin als in Deutschland. Mhm. Ich pendel ja immer so zwischen Berlin und L.A. und irgendwie jedes Mal, wenn ich wiedergekommen bin nach L.A., gab es eine neue Freundin, die jetzt eine Freundin hatte, anstatt einen Boyfriend. Also zum Beispiel eine meiner Freundinnen, Alyssa, hatte bis vor kurzem noch einen Freund. Jetzt hat sie mir ihre neue Freundin vorgestellt. Oder eine andere Freundin, Megan, die ist seit Jahren verheiratet, auch schwanger geworden, ist aber auch bisexuell und sagt auch, sie vermisst Sex mit Frauen und versucht da gerade mit ihrem Ehemann irgendwie so rauszufinden, wie man das jetzt vereinbaren kann mit Kind und Ehe. Und ja, ich bin auch sehr vielen bisexuellen Männern begegnet und das hatte ich in Deutschland auch nicht so oft, auch nicht in Berlin. Und ich habe das Gefühl, dass allgemein, gerade in L.A., in San Francisco, in den Metropolen, das ist eine allgemeine Offenheit für beide Geschlechter, mehr als ich es aus Deutschland kenne.
Das heißt, du würdest wirklich sagen, da gibt es einfach auch mehr Leute, die gut ausprobieren, vielleicht hat jeder mal gemacht, aber gibt es da wirklich so eine Bewegung, dass sich einfach auch mehr Leute als bisexuell selber definieren, würdest du das sagen?
Nee, und es ist halt auch ganz interessant, im Gegensatz zu Deutschland gibt es da gar nicht so diese Kategorisierung, also wie bei uns, so ich bin jetzt hetero oder homo, die Grenzen sind da sehr fließend in diesen Communities und da wird auch nicht so in Schubladen gedacht. Also ich habe ganz, ganz viele Menschen, vor allen Dingen in San Francisco getroffen, die sich auch als queer bezeichnen. Zum Beispiel in einem Club habe ich eine New Yorkerin getroffen und die hat mir gesagt, dass sie eigentlich Frauen liebt, aber sie schläft halt auch mit Männern. Aber wenn, dann halt eben nur mit schwulen Männern. Sie sagt, da hat sie irgendwie so eine Connection. Also was ist sie am Ende, ne? Lesbisch, bi, queer? Die Definition ist hier nicht so wichtig und das habe ich eben auch, als ich mich in dieser LGBT-Community bewegt habe, so ein bisschen gelernt. Am Ende verliebt man sich irgendwie in den Charakter von einem Menschen und nicht in ein Geschlecht. Und das wird doch da sehr gelebt.
Aber es ist schon auch eine Entwicklung, die wir ja auch in den Großstädten haben. Wenn du jetzt in Hamburg, Berlin, Frankfurt oder München unterwegs bist, es mischt sich ja doch mehr, was vielleicht noch vor 10, 15 vielen Jahren sehr getrennt war, so eine schwul-lesbische Community und eine hetero Community? Oder würdest du schon sagen, das ist in Amerika nochmal was ganz anderes in den Metropolen?
Also besonders in San Francisco ist wirklich eine totale Durchmischung. Da habe ich mich ganz viel im Nachtleben auch bewegt und das siehst du da richtig auf dem Dancefloor. Du hast da hetero, homo, transgender, bi, queer people. Also du hast da teilweise Spring Break Kids, hetero Pärchen Mitte 30 und dann eine Drag Queen und ein paar Lesbierinnen und queer people. Also irgendwie gerade San Francisco ist auch irgendwie so ein Schmelztiegel für Leute und die teilen sich da eben. Also da gibt es nicht so abgetrennte Partyszenen wie bei uns, obwohl du sagst, das ist natürlich in Bewegung, aber noch offener hatte ich das Gefühl, ist es da.
Wie erklärst du dir das? Wir versuchen ja heute so ein bisschen Amerika zu verstehen. Das ist natürlich ein großer Anspruch, aber einerseits gibt es wirklich diese Prüderie, dieses sehr, sehr konservative Verhalten, sehr hohes Schutzalter, zum Teil kaum Sexualaufklärung und dann gibt es wirklich diese liberalen Großstädte. Wie kommt das zustande?
Also zum einen sind natürlich diese liberalen Großstädte auch so eine Magnetpunkte oder wie sagt man, die saugen wie so ein Schwamm alle Ausgestoßenen aus, die woanders eben nicht toleriert werden würden. Das sieht man gerade an San Francisco, da werden Lebensformen toleriert, die würden im Heartland von Amerika, da würden die wahrscheinlich die Leute mit der Mistgabel aus dem Dorf jagen. Aber das ist eben so, dass diese Metropolen ziehen eben auch Leute aus dem ganzen Land an und werden dadurch auch liberaler. Das zweite ist, dass eben Freedom of Expression und Freedom of Choice ganz hoch angesehen ist in Amerika. Also dieses, was auch in der Unabhängigkeitserklärung steht, diese Pursuit of Happiness. Jeder darf nach seiner Fasson glücklich werden. Und das ist halt eines der liberalen Grundwerte. Hier herrscht übrigens auch gerade besonders in San Francisco so eine ganz große Political Correctness. Also sobald jemand dann in seiner sexuellen Freiheit eingeschränkt wird, gibt es einen großen Aufschrei. Da musst du nur einmal irgendwie einen falschen Termini benutzen und dann ist gleich so, what?
Das ist falsch. Aber das ist doch trotzdem dasselbe Land sozusagen. Dann wird sozusagen diese Werte werden einfach unterschiedlich interpretiert, kann man das so sagen?
Genau, das ist ja auch der Kulturkampf, der seit Jahren in Amerika stattfindet zwischen Konservativen und Liberalen. Was macht eigentlich unser Land aus? Und für die Liberalen ist es eben die Freedom of Expression, be what you are. San Francisco ist ja zum Beispiel auch die Geburtsstadt der schwulen Bewegung. Also hier hat die Bewegung in den 60er, 70er Jahren mit teilweise blutigen Straßenkämpfen sich die Rechte wirklich erkämpft, die sie heute eben in diesen Großstädten genießen. Und die LGBT-Community, die hat zumindest in diesen großen Zentren, LA und San Francisco, auch einen enormen politischen Einfluss auf die Politik. Und das macht sich natürlich auch im Umgang und im Alltag bemerkbar.
Du hast gesagt, wir müssen, wenn wir über die USA und Sexualität reden, auch unbedingt über einen aktuellen Fall reden, nämlich über die Umwandlung von Kathleen Jenner vom Mann zur Frau. Wie wird über so ein Thema Geschlechtsumwandlung diskutiert? Wie geht Amerika mit so einem Thema um?
Also es ist total spannend zu sehen und zwar wird das wirklich so heftig diskutiert. Das Top-Thema Nummer eins. Es gibt keine Weltnews, nichts anderes mehr. Das war letzte Woche das Thema Nummer eins. Aber die Mehrheit in Amerika reagiert überraschend liberal. Also die Kathleen Jenner, die vorher Bruce hieß und Stiefvater von Kim Kardashian ist, die erschien diese Woche auf dem Vanity Fair Titelbild Call Me Kathleen, also sozusagen nach der Geschlechtsumwandlung. Und es war unglaublich, die Reaktion. Also quer durch die amerikanischen Medien wurde Kathleen Jenner gelobt für diesen mutigen Schritt, selbst von konservativen Sendern wie Fox News. Der gesamte Kardashian-Clan steht hinter ihr, ganz Hollywood.
Und sogar der Präsident, ne?
Sogar der Präsident, der hat getweetet, was für ein mutiger Schritt das doch sei. Demnächst wird ihr irgendwie auch einen Preis verliehen. Das Ganze darf natürlich nicht darüber hinwegtäuschen, dass Transsexuelle in den USA auch immer noch diskriminiert werden. Aber viele hoffen, dass durch diesen Schritt von Kathleen Jenner und diese Popularität, dass Transgender People auch mehr Akzeptanz erfahren. Aber das ist eben auch so typisch USA. Eine Transsexuelle wird im puritanischen Amerika gefeiert wie eine Heldin.
Sagt Hannah Ender, die halb in Berlin, halb in L.A. lebt. Dankeschön. So, jetzt aber genug in die USA geschaut hier in eine Stunde Liebe. Wir schauen jetzt mal, wie es den Amerikanern denn bei uns geht. Die fühlen sich wahrscheinlich in Europa wie bei Sodom und Gomorra. Martina Butler, du bist ja momentan in Washington, hast zwischendurch in Deutschland gelebt. Viele Amis natürlich auch zu Besuch gehabt. Über was wundern sich denn die Amis bei uns?
Amerikaner wundern sich über die Deutschen. Also wir sind ja eigentlich die freizügigste Nacktgesellschaft. Eigentlich laufen wir ständig FKK rum. Nein, das ist jetzt ein bisschen übertrieben. Aber setz mal ein paar Amerikaner an einen Strand irgendwo auf Norderney und sie werden große Augen machen, weil da sind unter Garantie Frauen, die oben ohne sitzen. Das ist der Amerikaner in der Regel nicht gewohnt. Ich habe es selber mal erlebt in einer deutschen Sauna, wo wir also reinliefen und natürlich geht man als Deutscher nackt in eine Sauna und dann saß da eben ein Elternpaar mit Kindern und die kriegten auf einmal ganz große panische Augen, als sie uns sahen. Und dann sagte ich zu meinem Freund, naja, also sollten wir uns vielleicht mal die Handtücher ummachen. Ich glaube, da sitzen Amerikaner drin. Sind wir also mit Handtüchern da reinmarschiert und die vier haben fluchtartig diese Sauna verlassen, weil sie Angst hatten, dass sie jetzt nackte Menschen sehen könnten. Und das erlebt man immer wieder. Also das beste Beispiel hier in Washington zum Beispiel, die finnische Botschaft hat eine Sauna unten drin. Mhm. Und das war also der Washington Post, dieser großen Zeitung hier, mal einen ganz großen Artikel wert, weil die das überhaupt nicht verstanden haben. Es gibt hier nicht so die Sauna. Wenn man hier in eine Sauna geht, kriegt man so einmal Bikinis aus Netz in die Hand gedrückt, damit man bloß nicht zu viel zeigt. Und dann muss man eben diese Pump-Netzhöschen und eben Bikini-Oberteile als Frau anziehen. Und teilweise gehen die auch in Sportklamotten in die Sauna, damit man halt schön verhüllt ist und noch besser schwitzt. Aber hier die finnische Sauna, wie gesagt, die Washington Post hat also mal recherchiert, hat da sogar angefragt, was geht denn da bei euch? Weil das galt also als ziemlich verrucht, bis der Pressesprecher der finnischen Botschaft eben beruhigt hat, nein, das sei Teil ihrer Kultur und durchaus anständig und da würde sich auch keiner irgendwie anfassen.
Kein Anfassen in der Sauna, dafür aber auf der Rückbank des Autos anfassen. So erleben zumindest einige Teenager ihren ersten Sex in den USA. Wir hoffen, ihr habt in dieser einen Stunde Liebe überraschende Seiten über die Amerikaner und ihre Sexualmoral kennengelernt. Wir haben gelernt, es sind unglaublich große Unterschiede zwischen den Städten und den ländlicheren Gegenden. Und wir hoffen, ihr seid jetzt ein bisschen besser gerüstet für ein mögliches Austauschjahr an der Highschool, am College oder vielleicht einfach nur für den nächsten Urlaub. Ich bin Till Opitz, danke fürs Einschalten, ahoi.
Die Radio Wissen, eine Stunde Liebe. Jeden Freitag von 20 bis 21 Uhr.